D-Radio Wissen. Mein Studium.
Mit Britta Mersch einen schönen guten Tag. 1F6259. So lautet die Signatur des Buches, das ich mir zuletzt aus der Kölner Universitätsbibliothek ausgeliehen habe. Das war ein Buch über das Bundesausbildungsförderungsgesetz, kurz BAföG. Denn das BAföG, das ist in diesem Jahr 30 Jahre alt geworden und darüber habe ich einen Text geschrieben. Dafür brauchte ich dann das Buch, in dem die erste Fassung des Gesetzes stand. Die Universitätsbibliothek, die kenne ich auch noch gut aus meinen Studientagen. Ich habe da so manche Tage und Abende verbracht, um für Klausuren zu lernen in meinem Soziologiestudium. Der Lesesaal, in dem man im Prinzip nur arbeiten durfte, also nicht trinken, nicht essen und schon gar nicht rauchen, der hat auf mich immer irgendwie beruhigend gewirkt. Es war immer leise, alle haben gearbeitet und vor allem gab es kaum etwas, das einen abgelenkt hat. Außer vielleicht die Handbücher oder Standardwerke, die als Präsenzexemplare in der Bibliothek stehen. Insgesamt gibt es in der Kölner Universitätsbibliothek, und das finde ich recht beeindruckend, 3,4 Millionen Bände. Und dieser Bestand, der muss ja irgendwie gepflegt werden. Und nicht nur das, inzwischen stellt die Universitätsbibliothek auch vieles in elektronischer Form bereit. Ganze E-Books oder Artikel aus Zeitschriften. Und dafür muss auch einiges digitalisiert werden. Die Bibliothekare, die haben also viel zu tun und die meisten, die kennen sich auch sehr gut aus mit Informatik und wissen genau, wie man schnell an Informationen kommt. Und deswegen heißt der Studiengang auch nur selten Bibliothekswesen, sondern Bibliotheks- und Informationswissenschaft oder Bibliotheks- und Informationsmanagement. Eine Stunde lang geht es heute um diesen Studiengang und wir beginnen mit den Fakten zum Fach.
Worum geht's?
In der Bibliotheks- und Informationswissenschaft geht es um das Sammeln, Auswählen, Erschließen, aber auch um die Weitergabe von Informationen. Im Studium lernt man Prozesse, Methoden und Informationstechnologien kennen, die notwendig sind für die Aufbereitung von gespeichertem Wissen. Ganz gleich, ob das digital vorliegt oder sich in einem Buch befindet. Eine große Rolle spielen auch die Leseförderung und die Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz.
Wo kann ich das studieren?
Abgesehen von der Humboldt-Uni in Berlin kann man das Fach an 5 Fachhochschulen studieren. Dabei gibt es unterschiedliche Schwerpunkte. Manche FHs legen zum Beispiel großen Wert auf betriebswirtschaftliche Bereiche wie Marketing und Management. Über die inhaltlichen Profile informieren die Webseiten der Hochschulen.
Wie bewerbe ich mich?
Für Bibliotheks- und Informationswissenschaft kann man sich zum Wintersemester bewerben. Das Fach ist zulassungsbeschränkt. Je nach Studienort liegt der NC zwischen 1,9 und 2,6. Neben dem Abitur oder der Fachhochschulreife werden außerdem gute Englischkenntnisse und ein sicherer Umgang mit gängigen PC-Anwendungen vorausgesetzt. Die FH Köln verlangt vor Studienbeginn ein Praktikum in einer Bibliothek.
Das waren jetzt erstmal die wichtigsten Fakten zur Bibliotheks- und Informationswissenschaft. Es geht also vor allem darum, Informationen so aufzubereiten, dass sie für alle gut zugänglich sind. Die Studenten, die beschäftigen sich deshalb auch viel mit Informatik. Sie lernen, wie man Programme so gestaltet, dass man leicht in den Beständen einer Bibliothek recherchieren kann. Und wie das Studium genau aussieht, das haben wir uns von einem Studenten selbst erzählen lassen.
Ich bin Oliver Pohl, bin 20 Jahre alt und studiere Bibliotheks- und Informationswissenschaft im 5. Fachsemester an der Humboldt-Universität zu Berlin. Also ich habe mich schon immer so gern mit IT-Technik auseinandergesetzt und wollte auch was in die Richtung machen. Dadurch, dass das Studium auch ziemlich interdisziplinär aufgebaut ist, also Medienwissenschaft ist mit drin, Informatik und Wirtschaftswissenschaften ist mit drin, das ist genau mein Ding. Wenn man ein paar Freunde treffe, die ich lange nicht mehr gesehen habe, und sie sagen, ja, was macht die Bibliothek? Dann sage ich, du, ich möchte kein klassischer Bibliothekar werden. Ich ziehe mir keinen Rock an, ich hole mir keine Katze, ich setze mir keinen Dutt auf. Dann sage ich halt, dass es halt auch deutlich vielseitiger ist. Also wir sind sozusagen die Leute, die dafür sorgen, dass Informationen geordnet sind, sei es jetzt im Internet oder klassisch im Regal, dass die Informationen zugänglich gemacht werden und dass überhaupt diese Informationen erst erschlossen werden, dass die Leute einen besseren Überblick darüber haben, was es überhaupt alles gibt. Man lernt hier sehr viele Dinge. Wir haben Vorlesungen zu Medien und Medienkunde, Medienwissenschaft, Buchgeschichte, natürlich auch das klassische Katalogisieren, Klassifizieren. Wir haben Veranstaltungen, wo Programmieren gelehrt und gelernt wird. Natürlich wird auch auf das elektronische Publizieren eingegangen, also weg von dem gedruckten Buch hin zu Open Access. Andere Veranstaltungen sind zum Beispiel auch Vorlesungen und Seminare zur Fachinformationsrecherche. Und es geht nicht um nur so Lala-Informationen, sondern wirklich fachlich relevante Informationen. Also wie recherchiere ich in welchen Datenbanken? Was für Technologien stecken dahinter? Also ich beschäftige mich halt gern mit elektronischem Publizieren und dem Information Retrieval. Das heißt, wie beschafft man Informationen und was steckt dahinter? Also was verbirgt sich hinter dieser Suchmaschine? Was wird da genau durchsucht? Welche Datenbanken sind da vielleicht dahinter? Und in einem aktuellen Projekt beschäftige ich mich mit der neuen Suchoberfläche unserer Bibliothek namens Primus, was sozusagen einen googlifizierten OPAC bietet. Ein OPAC ist ein Online Public Access Catalog, also wo der ganze Katalogbestand online für alle zugänglich ist. Viele Leute kommen hierher, um klassische Bibliothekare zu werden. Man kann aber auch in andere Berufszweige gehen. Überall müssen Informationen gemanagt, organisiert werden. Ich möchte persönlich nicht als klassischer Bibliothekar tätig werden, sondern vielleicht so ein bisschen hinter den Kulissen agieren. Ihr könnt mir auch vorstellen, wie in die freie Wirtschaft zu gehen. Das kann Amazon sein, das kann Google sein, aber das sind natürlich die ganz großen Player.
Oliver Pohl, Student der Bibliotheks- und Informationswissenschaft. Und er hat es gesagt, die Studenten beschäftigen sich viel damit, wie sie Publikationen elektronisch zur Verfügung stellen können. Das ist ja im Moment auch die große Frage im Verlagswesen. Werden die E-Books, die Bücher, die im Regal stehen, irgendwann ablösen? Lesen wir irgendwann unsere Romane nur noch auf Bildschirmen? Ich weiß es nicht, ich bin nicht ganz sicher, ich glaube es eigentlich nicht, aber was man zumindest schon weiß, die E-Books, die holen auf. In den USA schaffen sie es schon knapp hinter die Taschenbücher. Die Studenten der Bibliothekswissenschaft müssen aber trotzdem lernen, auch wenn das Buch verschwinden sollte, wie sie mit den Büchern aus Papier behutsam umgehen, denn es handelt sich ja auch um Schätze, die zum Teil über mehrere Jahrhunderte aufbewahrt werden. In Köln gibt es zum Beispiel auch Bücher aus dem 15. Jahrhundert und wenn sich das E-Book tatsächlich durchsetzt, werden in ein paar hundert Jahren auch die Menschen durch alte Bibliothekssäle laufen und die Bestände von damals bewundern. Das Besondere an Bibliotheken ist, jede funktioniert ein bisschen anders. Wie genau? Das sollen die Studenten an der Berliner Humboldt-Uni in Exkursionsseminaren lernen. In diesem Semester besuchten die Studierenden die Bibliothek für bildungsgeschichtliche Forschung des Deutschen Instituts für internationale pädagogische Forschung in Berlin. Hier wird alles zum Thema Bildungsgeschichte gesammelt und das schon seit über 100 Jahren. Und da sollten die Studenten auch lernen, wie man ein Buch richtig aus dem Regal nimmt. Denn das gelingt selbst Bibliothekaren nicht immer gut.
Das ist jetzt wirklich so ein Negativbeispiel. Ne? Das ist also eine sehr alte Büromappe. Und da hat man diese Zeitschriften so reingelegt. Ne? Dass das keine gute Aufbewahrung ist. Es liegt hier drin geknickt. Es ist eh dieses schlechte Papier, das nicht mehr so biegsam ist. Und natürlich kommt der ganze Staub rein und es wird hier knicken und irgendwann wird es hier brechen an der Knickstelle. Also das haben wir ganz viel. Das heißt, dass ich das alles umpacken lassen muss.
Um Sibylle Volz haben sich gut 20 Studenten der Bibliotheks- und Informationswissenschaft von der Berliner Humboldt-Uni versammelt und bestaunen recht alte und zum Teil auch sehr stark beschädigte Zeitschriften.
Wir haben einen ganz großen Teil von Zeitschriftenheften, die nicht gebunden sind, weil sie zum Beispiel, sie binden ja Zeitschriften nur, wenn sie wirklich den ganzen Jahrgang komplett haben. Das heißt, dass Bibliotheken dann so Interimsaufbewahrungslösungen haben und man hat wirklich leere Buchkartons von Buchsendungen benutzt.
Sibylle Volz ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Bibliothek für bildungsgeschichtliche Forschung in Berlin und für die Führung von Besuchergruppen verantwortlich. Heute sind es die Studenten des Exkursionsseminars, denen sie die Bibliothek zeigt. Eine große Rolle spielt dabei auch das Thema Bestandsschutz. Und damit man die teilweise stark beschädigten Zeitschriften, die sich die Studierenden gerade anschauen, auch noch in 20 Jahren benutzen kann, müssen sie besonders behandelt werden.
Das ist ein säurefreier Karton. Der wird zugeschnitten, passt genau auf den Inhalt. Und Sie sehen, also vorher standen die in so einem ganz normalen Büromaterial-Schuber. dass dann, wenn das nicht gut gestützt wird, natürlich dieses Papier noch schneller wegbröselt. Hier sehen Sie eben schon das mit den Bröseln. So ist es zumindest, es ist vor Staub geschützt und es ist eben vor Licht geschützt und man kommt aber trotzdem da dran.
Direkte Sonneneinstrahlung, Staub, aber auch Feuchtigkeit sind eine große Gefahr für den Altbestand. Der größte Feind ist aber Säure, die sich in vielen Papiersorten befindet. Und die schädigt auch eigentlich gut erhaltene Bücher, die irgendwann allerdings mit säurehaltigem Papier restauriert wurden, wie Sibylle Volz an einem Buch aus dem 18. Jahrhundert erläutert.
Die ersten Seiten von solchen Büchern, die aus Hadernpapier sind, also nicht sauer, weil aus Baumwolle und ohne saure Zutaten hergestellt, sage ich jetzt mal so. So sieht es von innen aus, blütenweiß, keine Säure. Im Vergleich eben jetzt hier zu den ersten Seiten, da ist also die Säure aus dem Vorsatzpapier wandert. Sie sehen, das ist richtig braun, das ist das saure Vorsatzpapier. Und ein paar Seiten weiter ist es dann eben jetzt hier schon wieder dieses Blütenweiße.
Während digitale Langzeitarchivierung im Studium der Bibliotheks- und Informationswissenschaftler eine große Rolle spielt, kommt das Thema Bestandserhaltung von alten Medien eigentlich gar nicht im Lehrplan vor. Deshalb hat Gertrud Panier, Dozentin des Exkursionsseminars, auch genau diese Bibliothek für die Studierenden ausgewählt.
Es ist mit der Reform der Studiengänge wirklich so passiert, wir mussten ja sozusagen Stoff eingrenzen, dass die historischen Dinge doch eher in den Hintergrund gerückt sind. Und insofern ist es auch sehr schön, wenn man das nochmal praktisch demonstriert kriegt. Dieser Blick auf die alten Dinge und diese auch handwerklichen Methoden der Erhaltung, das finde ich eigentlich schon sehr wichtig.
Was die Bestandserhaltung im besten Falle leisten kann, das bekommen die Studenten jetzt am Beispiel des ältesten Buches, das die Bibliothek besitzt, demonstriert.
Ist von 1485, ist eine Erziehungsschrift von Petrus Paulus Vegerius, der war damals sehr verbreitet. Sie sehen das ja, es ist sehr gut erhalten. Und es hat noch genau die Festigkeit, die das Papier schon von jeher hatte. Das hier ist jetzt eine Broschurart, also kein fester Einband aus Kalbsleder und zwar Pergament. Also Pergament ist ja einfach nur getrocknetes, nicht gegerbtes Leder. Wir wissen nicht, wie der Originalausband aussah, denn der ist einfach nicht erhalten. Und der Restaurator hat eben das so gemacht, wie es damals hätte sein können. Ich gebe das mal weiter.
Neben dem Altbestand ist die Bibliothek, die zum Deutschen Institut für internationale pädagogische Forschung gehört, aber auch deshalb interessant für die Studenten, weil es sich bei ihr um eine sogenannte Spezialbibliothek handelt. Seit 1876 wird hier alles zum Thema Bildungsgeschichte gesammelt und katalogisiert. Die Bibliothek für bildungsgeschichtliche Forschung ist gleichzeitig auch noch Archiv. Und es gibt noch eine weitere Besonderheit. Die Bücher werden hier nicht nach Fachgebiet sortiert, sondern nach dem Jahr, in dem sie in das Bibliothekssystem eingearbeitet wurden. Und nach diesem Prinzip werden sie dann im Regal auch aufgestellt. Das ist auch Student Benjamin gleich aufgefallen.
Normalerweise hat man eindeutige Aufstellungssystematiken, weil wenn man fächerspezifischer arbeitet und hier ist es sehr überschneidend, wo man einfach dann auch teilweise auch vorher mal ein bisschen mehr recherchieren muss, als anstatt einfach ins Regal zu gehen, wenn man weiß, okay, Philosophie ist Phil und dann geht man einfach mal in die Sektion und du läufst einfach mal die Regalmeter ab und guckst, ob dann Bücher dann da sind, die mich interessieren oder nicht und das ist hier nur bedingt möglich.
Die Exkursionsseminare sind fester Bestandteil des Studiengangs an der Humboldt-Uni. Bis zum Ende ihres Studiums müssen die Studenten an 10 Exkursionen teilgenommen haben. Auf dem Plan stehen dabei nicht nur Bibliotheken, sondern auch Archive, Dokumentationseinrichtungen und Forschungsinstitute. Studentin Franziska hat schon einige Führungen besucht.
Bisher war es immer recht interessant gewesen, sich die unterschiedlichen Einrichtungen anzuschauen, weil man dort dann wirklich sieht, wie umfangreich man arbeiten kann mit diesem Studiengang.
Als Orientierungshilfe versteht auch Dozentin Gertrud Panier ihre Exkursionsseminare.
Also wir haben die Einsicht, dass auch praktische Teile zur Ausbildung gehören. Deshalb ist ein 7-wöchiges Pflichtpraktikum in den Studiengängen eingeplant. Aber das ist nur eine Einrichtung. Und das Bibliothekswesen oder auch der ganze Bereich Archive und Dokumentation, Verlagswesen ist so breit, sodass wir wenigstens mit diesen kleinen Ergänzungen zu dem theoretischen Studium versuchen, Einblicke in Berufspraxis zu geben.
Benjamin hat allerdings die Erfahrung gemacht, dass die Exkursionen für manche Studenten sogar eine ganz existenzielle Bedeutung haben.
Ist einfach ein praktischer Einblick auch, weil es gibt welche in dem Studiengang, die haben bis zum ersten Semester noch nie eine Bibliothek von innen gesehen, arbeiten sehr viel digital und die kriegen dann doch einen Einblick, was man doch eigentlich damit alles machen kann.
Und sollten sich tatsächlich noch Bibliotheksneulinge unter den Studenten befinden, dann ist es auch gar nicht schlecht, dass sie von Sibylle Volz noch einen wichtigen, praktischen Tipp mit auf den Weg bekommen. Nämlich, wie man ein Buch richtig aus dem Regal nimmt.
nie mit dem Zeigefinger an ein Buch gehen und es so rausnehmen wollen. Sie sehen das schon hier, diesen Schaden oben am Kapital, so nennt man das, am Bucheinband. Sondern, so wie ich das jetzt gemacht habe, greifen Sie einfach über den Kopfschnitt mit einer Hand drüber und mit der anderen Hand können Sie dann bequem das Buch in Empfang nehmen. Das heißt aber auch, dass Sie einfach immer beide Hände nehmen, auch wenn es nur ein kleines Taschenbuch sein sollte. Geben Sie das weiter an alle, mit denen Sie in Bibliotheken sind, dass dieses Wissen sozusagen sich verbreitet.
Haben wir hiermit offiziell gemacht. Maria Hecht hat Studenten der Humboldt-Universität in Berlin auf einer ihrer Exkursionen begleitet. Mein Studium geht's heute um die Bibliotheks- und Informationswissenschaft und dieser Studiengang, der gehört zu den sogenannten kleinen Fächern. Das sind Fächer, in denen nur wenige Studenten eingeschrieben sind. Zu ihnen zählen zum Beispiel Archäologie, Indologie oder Neurolinguistik. Und in den vergangenen Jahren, da wurde viel darüber diskutiert, ob und wie sich diese Fächer überhaupt halten können. Die Hochschulrektorenkonferenz, die hat deshalb eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die sich die Entwicklung der kleinen Fächer mal genauer ansieht. Die Ergebnisse wurden in dieser Woche von der Hochschulrektorenkonferenz veröffentlicht und es zeigt sich, einige Fächer haben tatsächlich gelitten. Die Zahl der Professoren in der Kristallographie zum Beispiel hat sich zwischen 1997 und heute halbiert, von 42 auf 23 Professorenstellen. Auch in der Mineralogie gibt es weniger Professoren. Gewonnen haben aber zum Beispiel die Islamwissenschaften, die Religionswissenschaften oder die Gender Studies. Auch wenn es einzelne Erfolgsmeldungen gibt, viele kleine Fächer stehen enorm unter Druck und müssen sich mit anderen Fächern zusammenschließen, um weiter bestehen zu können. Wie die Situation an den Instituten genau aussieht, darüber habe ich mit Klaus Schönig gesprochen, Leiter des Instituts für Turkologie an der FU Berlin. Und ich habe ihn gefragt, wie viele Studenten denn überhaupt im Studiengang Turkologie eingeschrieben sind.
Eingeschrieben, das dürften so zwischen 100 und 120 sein. Genaue Zahl habe ich leider nicht, ja, aber 100 bis 120 studieren das aktiv und sind eingeschrieben.
Also sind relativ wenige, wenn man das jetzt mal mit anderen Massenfächern vergleicht.
Ja, natürlich. Ja, im Vergleich zu Germanistik oder Volkswirtschaftslehre oder sowas sind das sehr wenige. Ja, im Vergleich zu den Verhältnissen früher sind es sehr, sehr viele.
Sind sehr, sehr viele, sagen Sie?
Ja.
Weil früher haben sich noch weniger für diese Fächer interessiert,
ja,
oder?
Ja. Also zu Zeiten des Magisterstudiengangs, oder noch früher, ja, waren eingeschrieben etwa 40 und aktiv etwa 20. Das hat auch viel besser den Realitäten entsprochen.
Hat das denn jetzt im Moment zugenommen, weil so viele Studenten an die Hochschulen strömen und dadurch auch kleinere Fächer wieder beliebter werden? Oder wie erklären Sie sich das?
Ja, also ich denke beides. Also einmal haben wir natürlich in Deutschland eine Politik, dass die die Schülerströme ja systematisch auf die Universität gelenkt werden. Mhm. Ja, wir haben ja dann Ausfall des Wehrdienstes und so weiter, das trägt noch zusätzlich bei. Dann haben wir ein verstärktes Interesse, denke ich mir, überhaupt an allem, ich sage jetzt mal Exotischem. Ja, und in Berlin kommt natürlich hinzu die große türkische Gemeinde, von der die Türkologie da in ganz besonderem Maße profitiert.
Also sind es auch viele türkische Mitbewohner, die zu Ihnen kommen?
Oh ja, ich würde sagen so, ja, um die 80%.
Und können Sie mal einmal sagen, auch woraus das Studium besteht, also was die Inhalte genau sind?
Also das Studium beginnt mit einer, zwei Semester lang, eine Einführung in die gesamttürkische Geschichte. Das heißt also nicht nur die Geschichte der Türkei, sondern auch der anderen türkischen Staaten wie Kasachstan, Usbekistan und so weiter. Auch derjenigen Türken, die keine eigene staatliche Verfasstheit besitzen, wie die Uiguren in China oder die Tataren im Wolgaraum. Ja. Und wir beginnen eben aus bestimmten Gründen in der Jungsteinzeit sozusagen und gehen bis heute vor. Danach kommen die türkischen Literaturen im weitesten Sinne, also auch Folklore, auch mündliche Literaturen. Und schließlich und endlich in der Vertiefungsphase geht man auf die verschiedenen Türksprachen ein und versucht gleichzeitig durch gezielte Hausarbeiten etc. Eine Vertiefung des bisher Erlernten zu erreichen.
Aber der Spracherwerb ist auch dabei, also die türkische Sprache?
Ja, der türkische Spracherwerb, der begleitet das Ganze. Also Türkei-Türkisch ist hier in Deutschland und eigentlich weltweit in der Türkologie die Hauptsprache, die man lernt. Da wird Beherrschung verlangt nach gewissen europäischen Richtlinien. Auch aktive wie passive Beherrschung. Das Türkei-Türkische wird stringent erlernt, alle die ganzen 6 Semester des Bachelorstudiengangs hindurch. Und auch im Masterstudiengang wird dann eben Türkisch gelesen, beziehungsweise wird auch vorausgesetzt, dass man mit türkischer Literatur umgehen kann.
Sie haben gerade schon gesagt, was Sie machen. Das ist ja ziemlich viel Stoff und Sie haben auch schon angesprochen Bachelor und Master. Jetzt haben wir ja die Reform. Ist das denn überhaupt in 6 Semestern in einem Bachelorstudium machbar, so ein ganzes Studium zu absolvieren?
Was heißt machbar? Ja, man muss dann natürlich nach der Qualität fragen, die man liefern kann. Und die Qualität fällt entsprechend aus. Die fällt ja in allen Fächern entsprechend aus. 6 Semester alleine sind schon wenig. Ja. Man ist also sozusagen auf einem Stand, der, um es mit den Maßstäben der älteren Zeit zu messen, dem einer besseren Zwischenprüfung entspricht. Ja. Mhm. Und hinzu kommt noch als zusätzliche Belastung, dass wir viel zu wenig Personal haben, um in diesen 6 Semestern ausreichend Lehrangebot zu vermitteln, dass man wirklich sagen könnte, man kann auch einüben, ja, man kann entsprechend für Verfestigung des Stoffs lernen. Und drittens, auch eine schwere Hypothek ist natürlich die hochgelobte Modularisierung, die aus dem Studium viel von der Flexibilität nimmt, die es früher hatte und die den Studierenden ja zugute kam. Also man konnte sich auf sich anbahnende Spezialisierungen einlassen, was jetzt nur noch unter äußersten Anstrengungen möglich ist.
Also haben die Fächer auch gelitten? Also die Studienbedingungen sind nicht mehr so traumhaft, wie man das damals immer kleinen Fächern unterstellt hat?
Ja, die Bedingungen waren insofern traumhaft. Wenig Leute auf das wissenschaftliche Personal, also pro Kopf, ja, wobei auch sehr wenig wissenschaftliches Personal da war. Aber durch die größere Flexibilität der Studiengänge konnte man sehr viel mit Lehrbeauftragten etc. arbeiten. Ja. All das ist jetzt eben durch die Regularisierung, ich möchte sagen durch die Überregularisierung von unkundiger Seite her doch sehr stark eingeschränkt worden, sodass man sagen kann, dass sehr viele kleine Fächer, wie man so schön sagt, strampeln müssen, um überhaupt überleben zu können. Ja.
Meinen Sie mit unkundiger Seite die Politik oder wen meinen Sie damit?
Ja, ich meine die Politik natürlich. Ich meine, das liegt ja auf der Hand. Das sehen wir ja, die weitgehend kompetenzfrei betrieben die letzten Jahrzehnte. Und das andere sind eben die Planer, von die Didaktiker etc., die vom grünen Tisch aus, ohne die Inhalte eigentlich zu kennen, ja, aufgrund von mehr oder minder unbewiesenen Theoriegebäuden, also alle diese netten Reformen da geplant haben.
In Berlin sind Sie aber ja noch ein eigenständiges Fach. Also es gibt noch das Institut für Turkologie.
Ja,
an anderen Universitäten wurde das ja schon zusammengefasst. Also es gibt zum Beispiel in Bonn gibt es jetzt die Asienwissenschaften. Die sind entstanden zum Beispiel aus Indologie, Islamwissenschaft, Mongolistik. Wird das in Zukunft generell bei allen Fächern passieren oder denken Sie, Sie können doch noch auch eigenständig bleiben?
Also ich fürchte fast, ja, dass das eine allgemeine Tendenz sein wird. So ganz unabhängig sind wir ja auch nicht mehr, denn der Bachelor, den wir hier betreiben, der Bachelor-Studiengang, nennt sich ja Nahe und Mittlerer Osten, was also nur eine sehr verschwommene Umschreibung für den abgedeckten Raum ist. Mhm. Also da gibt es auch schon Aufgaben von Eigenständigkeit, aber das kann man durchaus noch als Kooperation mit nahestehenden, nahverwandten Fächern begreifen. So wird es bei uns auch betrieben, das klappt also ganz gut. Mhm. Nur ich denke, dass in Zukunft unter allen möglichen Vorwänden, seien die finanzieller Natur, seien die didaktischer Natur, zu einer weiteren Auflösung der altbewährten Strukturen übergegangen wird, ja, sodass wir dann bald irgendwie so eine Art Einheitsbrei haben werden an allen Universitäten.
Das heißt, dann kommt aber auf die Studierenden eine große Aufgabe zu, dass die sich eigentlich genau überlegen müssen, in welche Richtung möchte ich gehen, weil alles kann man ja doch nicht in 6 Semestern oder dann ja, mit dem Masterstudium in 10 Semestern abdecken.
Natürlich, also die Aufgabe, die auf die Studierenden zukommt, ist im Prinzip nicht zu bewältigen von den Studierenden. Ja. Denn schauen Sie mal jetzt auch mit der Verkürzung noch zusätzlich der Abiturszeiten, ja, mhm, fehlt denen ja auch Lebenserfahrung und menschliche Reife. Das ist jetzt nicht bös gemeint, ja, aber man kann es ja feststellen, nun mit 17 sieht die Welt anders aus als mit 20. Man benimmt sich anders, man hat das Urteilsvermögen ist anders entwickelt. Ja. Hinzu kommt dann, dass man sich sozusagen aus einer doch eher breiigen Masse heraus, ja, ohne Kenntnisse zu haben, gerade in diesen kleinen Fächern ist es ja so, sich dann sozusagen ein Studium zusammenbauen muss. Wer soll das denn können?
Mhm. Ja. Eine Frage ist ja auch, wir haben jetzt ja schon über die Lehre gesprochen, aber eine Frage ist ja auch immer die Forschung. Also wie können sich kleine Fächer auch im Wettbewerb der Hochschulen behaupten? Und da gibt es bei Ihnen jetzt auch das Center for Area Studies. Da werden Forschungsaktivitäten von ganz unterschiedlichen Disziplinen gebündelt. Ist das auch ein Weg vielleicht, dass die Forschungsaktivitäten in den kleinen Fächern gestärkt werden können?
Nun ja, also zunächst mal ist es natürlich erfreulich, dass es solche Zentren zur Unterstützung der Forschung gibt und es gibt dann auch durchaus also sehr sinnvolle Tätigkeiten, die man da bündeln kann. Also man kann sich ja beispielsweise Zentralasien als Raum nehmen, ja, alleine mit Türkologie, alleine mit Iranistik, alleine mit Sinologie etc. Lässt sich beliebig fortsetzen, die Reihe, ist dieser Raum als solcher nicht zu begreifen und wissenschaftlich zu bewältigen. Ja, zur Sicherstellung von Forschungsfeldern, zur finanziellen Absicherung von Forschung mag das sehr gut sein. Weitergehend aber das Ganze in Studienfächer zu verwandeln, davor kann man eigentlich nur warnen.
Mhm, weil es dann einfach zu breit wird. Also weil,
ja, nur wer soll das alles lernen? Das ist ja auch das Problem bei diesen großen Verbünden Asien- und Afrika-Wissenschaften. Mein Gott, stellen Sie sich nur alleine Europawissenschaften vor. Ein Fach, wo Sie ein bisschen Französisch, ein bisschen Russisch und am besten dann noch Albanisch oder sowas lernen sollen, ja, und sollen mehr oder minder profunde Kenntnisse über die einzelnen Regionen Europas erwerben. Schon da würde ja jeder kapitulieren, ja. Ich habe jetzt noch nicht von den Religionen gesprochen und von den Philosophien, ja. Jetzt stellen Sie sich das doch auf Afrika und Asien umgelegt vor. Es kommt also kompletter Unsinn dabei raus, inkohärenter Unsinn.
Aber wenn so ein Zentrum entsteht, dann ist das ja schon, damit auch die Sichtbarkeit erhöht wird von den Forschern.
Das ist zweifelsohne so, ja. Und es lassen sich da durchaus sinnvolle Forschungsfelder definieren, ja. Sei es Zentralasien, sei es der Schwarzmeerraum, sei es der Ostmittelmeerraum. Da gibt es durchaus sinnvolle Ansätze, ja, die aber eben voraussetzen, dass sie ausgebildete Leute haben, die jeweils auch handwerklich, möchte ich mal sagen, ihre Lektionen gelernt haben, die also mit Einzelphilologien und mit Einzelgeschichten umgehen können und das Ganze dann einbringen können, um ein großes Ganzes gemeinsam mit anderen zu schaffen.
Wenn jetzt Studierende zuhören, die sagen, ich interessiere mich für ein Fach, das sehr klein ist, warum sollte man sich für ein kleines Fach entscheiden?
Naja, weil ich denke, dass es A, generell, dass die Betreuung doch noch wesentlich persönlicher ist, dass man zwar auf den ersten Blick ja nicht die Möglichkeiten geboten bekommt, also vorgefertigte Karrieren ja zu beschreiten, nur dass man dann eben auf den zweiten Blick sieht, diese sogenannten vorgefertigten Karrieren, das funktioniert auch in den großen Fächern nicht mehr so wie früher. Ja. Und erwirbt man, wenn man ordentlich studiert und sich da reinkniet, doch nun Fertigkeiten, die einem erlauben, an allen möglichen Stellen zu arbeiten und auch in die berühmte große weite Welt mal rauszukommen.
Also kann man am Ende mit Spezialwissen punkten?
Man kann mit Spezialwissen punkten. Ich würde sogar sagen, kann teilweise das Spezialwissen sein. Ich hatte schon solche Fälle, wo Leute also durch intime Kenntnis zentralasiatischer Geografie, was sie, kleine Anmerkung, im Studium immer verflucht haben, wenn sie das lernen mussten, ja. Aber genau aufgrund dieser Kenntnisse ja dann einen begehrten Redakteursposten bekommen haben, ja, weil das gerade nun mal anlag und niemand da war, der mit diesen furchtbaren geografischen Begriffen was anfangen konnte. Ja. Der andere Vorteil ist der, dass sie, und das wurde ja früher, oder ich denke, das wird auch heute noch von Teilen der Wirtschaft gesehen, wenn sie so etwas machen, ja, und schreiben eine gute Examensarbeit, ja, haben sie bewiesen, dass sie mit auf den ersten Blick völlig abseitigen Fragestellungen, über die sich niemand auskennt, die nicht schulgestützt sind, ja, dass sie sich mit diesen Fragestellungen befassen können, ja, und ihre methodologischen Fähigkeiten entfalten können. Also ein besseres intellektuelles Training gibt's kaum.
Das sagt Klaus Schönig, Leiter des Studiengangs Turkologie an der FU Berlin. Er hat mir einen Einblick gegeben, wie die Situation der kleinen Fächer an Hochschulen im Moment ist. Bibliothekarinnen und Bibliothekare bieten Orientierung in realen und virtuellen Medienwelten. Auch im unendlichen Meer des Internet sind sie hilfreiche und kompetente Lotsen. Dieser Lobgesang auf den Bibliothekar, der stammt vom ehemaligen Bundespräsidenten Horst Köhler. Und das Zitat, das lässt bereits erahnen, dass Bibliotheks- und Informationswissenschaftler nicht nur in Bibliotheken arbeiten. Denn als Lotsen durch das unendliche Meer des Internet kann man sie in vielen Branchen sehr gut gebrauchen. In welchen Bereichen genau Bibliotheks- und Informationswissenschaftler arbeiten können und wie es um ihre Karrierechancen bestellt ist, Maria Hecht hat nachgefragt, was denn am Beruf eigentlich so faszinierend ist.
Bestimmte Anforderungen dann umzusetzen, von dem Status, dass es erstmal nur irgendwie eine Idee ist, dahin zu kommen, dass das wirklich etwas ist, was man sich auch angucken kann. Also das ist, finde ich, unglaublich spannend. Das ist das, was mir eigentlich so am meisten Spaß macht und dass ich die Möglichkeit und die Freiheit habe, mich mit neuen technischen, bibliothekarischen Ideen zu beschäftigen.
Obwohl sich Doreen Tiede jeden Tag mit Bibliotheken beschäftigt, hat ihre Arbeit gar nichts mit den üblichen Aufgaben in Bibliotheken zu tun. Am Konrad-Zuse-Institut in Berlin ist sie als Projektkoordinatorin tätig und entwickelt, gemeinsam mit einem Informatiker, neue Software für alle Bibliotheken, die zum KOBV gehören, dem Kooperativen Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg. Für diesen Job musste die Bibliothekswissenschaftlerin vor allem in Sachen Informatik einiges dazulernen.
Ich habe ganz häufig am Anfang das Problem gehabt, ich habe für ein Projekt irgendwas Interessantes gelesen und dachte mir, das könnte irgendwie für dieses Projekt sinnvoll sein. Das dann aber entsprechend zu formulieren, dass der Informatiker sagt, ja, das können wir auch tatsächlich umsetzen, das können wir benutzen. Ja, also zum Beispiel einen Webservice, der den Ausleihstatus dort ausliest. Und deswegen ist es möglich, dann gleich anzuzeigen, ob das Buch verfügbar ist oder nicht. Und über diesen Webservice hatte ich halt gelesen, aber mit dem Begriff konnte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht so viel anfangen.
Als Projektkoordinatorin ist aber vor allem ihr Fachwissen als Bibliothekswissenschaftlerin gefragt. Und vieles von dem, was Doreen Thiede im Studium gelernt hat, kann sie hier auch anwenden.
Was ich auf jeden Fall auch ganz entscheidend brauche, ist die Analysefähigkeit. In meinem Fall sind es häufig Daten und man kann auch Prozesse analysieren in den Bibliotheken. Je mehr man vom klassischen Medium Buch wegkommt, umso mehr muss man sehen, wie man diese Prozesse vielleicht auch verändert oder den Bibliotheken da irgendwie eine Unterstützung geben kann.
Vor ihrem Job als Projektkoordinatorin war Doreen Thiede in einem Verlagsarchiv tätig und hat in einer Bibliothek gearbeitet. Verlage, Archive und natürlich besonders Bibliotheken, das sind die ganz klassischen Einsatzgebiete für Bibliotheks- und Informationswissenschaftler. Bibliothekare sind meistens im öffentlichen Dienst angestellt und werden nach Tarif bezahlt. Auf lange Sicht haben sie gute Verdienstmöglichkeiten, wie Claudia Lux, Präsidentin des Dachverbands Bibliothek und Information Deutschland, erläutert.
Wenn Sie also anfangen, dann wird es so monatlich 2.200 Euro vielleicht sein. Und wenn man also mehr in den Beruf dann aufsteigt, dann kann man also 3.000 Euro circa verdienen. Das ist Monatsentgelte brutto. Mit dem Master, da sind es dann so 2.700 Euro. Das kann sich aber natürlich sehr stark entwickeln. Also da geht es auch sehr schnell auf 3.400 Euro. Und nach 15 Jahren und mehr kann man also auch auf 5.000 Euro steigen.
Absolventen mit einem Masterabschluss haben es momentan leichter, in Bibliotheken unterzukommen. Noch besser sieht der Arbeitsmarkt für all die aus, die zusätzlich Chemie, Biologie oder Informatik studiert haben oder die eine Führungsposition übernehmen wollen. Es gibt aber auch andere berufliche Möglichkeiten für Bibliotheks- und Informationswissenschaftler.
In anderen Informationseinrichtungen, das ist einmal zum Beispiel die medizinische Information, das ist die technische Information, es sind Datenbankanbieter, es sind aber auch solche Anbieter wie zum Beispiel Google, auch die Anbieter, die in irgendeiner Weise was zu verkaufen anbieten, selbst in den Bereichen der Reisen. Das heißt, die Organisation von Wissen ist das Entscheidende.
Wissen organisieren, das spielt in Zukunft überall eine große Rolle. Und deshalb wird es auch, wie Verbandspräsidentin Claudia Lux prophezeit, immer mehr Bereiche geben, in denen Bibliotheks- und Informationswissenschaftler gefragt sind.
Nicht nur die ganzen Bibliotheksmedien werden digitalisiert in Zukunft, sondern alles, was im Museum ist und was dann auch erschlossen wird und was dann vielleicht zusammen mit dem, was die Bücher, die dazu geschrieben worden sind oder auch die Archivalien, die dazu auch noch vorhanden sind, wenn man das alles dann virtuell zusammenbringen kann, was das für eine neue Erkenntnis auch bringt für die Forschung. Also wer sich an solchen Dingen beteiligen will, ich denke, der sollte das studieren.
Es gibt also viel zu tun für Bibliothekare und es gibt ganz unterschiedliche Betätigungsfelder. Sie arbeiten nicht nur in klassischen Bibliotheken, sondern auch in Museen, Opern, Rundfunkanstalten, Parlamenten, Behörden, bei der Bundeswehr oder der Kirche. Denn all diese Institutionen haben ein Interesse daran, dass ihre Bestände archiviert werden. Nicht immer geht es dabei um Bücher, manchmal geht es auch um Geschichten, so wie beim Rheinisch-Westfälischen Wirtschaftsarchiv in Köln, das die Verantwortlichen selbst als Rettungsstation für historisch bedeutendes Schriftgut der Wirtschaft aus dem Rheinland bezeichnen. Ulrich Suenius ist Direktor der Industrie- und Handelskammer und gleichzeitig auch der Bibliotheks- und Archivdirektor. Vanessa Dehn hat ihn getroffen und gefragt, was am Alltag eines Wirtschaftsarchivars denn so spannend ist.
Eine Seite seines Büros ist komplett verglast. Sie trennt Ulrich Suenius von einem Raum voller Bücher und Regale, der Bibliothek des Rheinisch-Westfälischen Wirtschaftsarchivs in Köln. Seit 1906 werden hier Akten von Unternehmen, Verbänden und Industrie- und Handelskammern verwahrt. Ulrich Suenius ist der Direktor des Archivs. Sein Schreibtisch sieht voll aus.
Aber sieht schon mal voller aus. Heute habe ich unter anderem natürlich, nachdem ich heute Morgen die Post gemacht habe, Benutzeranfragen mir angeschaut habe, einige Blicke in diverse Fachzeitschriften schon mal geworfen habe und die Akten sortiert habe für ein Projekt. Gleichzeitig noch eine Sitzung vor, auch zum Thema Archiv, allerdings nicht hier, sondern in Essen, in der Wille Hügel, bei den Kollegen vom Historischen Krupp-Archiv, wo wir uns gemeinsam mit den Wirtschaftsarchivaren treffen.
Die Zeiten, in denen Ulrich Soenius noch selber Bestände im Archiv verzeichnet hat, sind schon seit einigen Jahren vorbei. Management und repräsentative Aufgaben stehen jetzt im Vordergrund. Tagungen planen, Vorträge halten, Ausstellungen organisieren, außerdem im hauseigenen Verlag Fachliteratur herausgeben. Fasziniert ist Ulrich Soenius nach wie vor von den Geschichten, die sich aus den Akten erschließen. Und das oft erst auf den zweiten Blick, sagt er.
Das Tollste, was ich mal gehabt habe, war eine Akte. Da hat man in den 20er Jahren eine Tabakmaschinenfabrik, habe ich halt die Akten aufgenommen in die Datenbank. Und eine Akte war halt ein Prozess gegen einen Meister, der hatte Industriespionage betrieben. Und die Firma hat alle Prozesse gewonnen, nur den letzten nicht. Da hat er nämlich aufs letzte Gehalt geklagt und hat die Firma auch verloren. Dann hat sie das Gehalt ihm angeboten, dann ist aber darüber verstorben. Dann hat man der Witwe das Angebot und die hat aber irgendwie aus Scham oder wie auch immer das Gehalt nicht abholen wollen. Und dann hat man halt 1927 die 423 Reichsmark und ein paar Pfennig in einen Umschlag geheftet, den zugeklebt und in die Akte reingelocht, anstatt das Geld in die Kasse zu tun. Ja. Und ich habe das dann 70 Jahre später aufgemacht und habe das Geld darin gefunden. Ich meine, das fand ich einfach witzig, so eine Geschichte. Ja, und so eine typische Archivgeschichte halt.
Ins Rheinisch-Westfälische Wirtschaftsarchiv werden die Akten und Nachlässe von Unternehmen aufgenommen, deren Geschichte für das Rheinland von Bedeutung ist. Die Unternehmen existieren meistens nicht mehr. Und es kann passieren, dass eine Aktenübernahme zur wahren Schatzsuche ausartet.
Also ich habe schon knöcheltief mit Kollegen in bergischen Häusern gestanden, wo die Lehmdecke runtergekommen war und unterhalb der Lehmdecke lagen dann die Akten. Und wir sind dann, haben dann so durchgewartet durch die Lehmdecke und haben dann Lehmbrocken weggeräumt, übrigens im Winter dann, im Januar, wo es ziemlich kalt war, um die Akten zu retten, die dann unterhalb der Lehmdecke lagen. So Geschichten gibt's auch und wir haben auch schon in überfluteten Kellern gestanden und haben auch teilweise da noch wirklich, weil es historisch wertvolle Akten waren, vollkommen nasse Sachen gerettet, die dann erstmal aufwendig getrocknet werden mussten, gefriergetrocknet werden mussten.
Abenteuerliche Geschichten in alten Akten entdecken oder selbst welche erleben. Das gehört zu Ulrich Soenius' Berufsalltag als Direktor des Rheinisch-Westfälischen Wirtschaftsarchivs.
Um den Studiengang Bibliotheks- und Informationswissenschaft geht es heute in mein Studium und die Absolventen kommen, das liegt nahe, meistens in Bibliotheken unter. Bibliotheken sind allerdings nicht mehr das, was sie mal waren, weil immer mehr Medien digitalisiert werden oder von vornherein nur noch in digitaler Form vorliegen, hat sich auch das Berufsfeld von Bibliothekaren erheblich erweitert oder zum Teil sogar vollständig verändert. Da ist es ganz praktisch, wenn man sich im Studium nicht nur mit Bibliotheken beschäftigt, sondern auch Ahnung vom Programmieren hat. Patrick Danowski, der hat deshalb einfach beides gemacht. Er hat erst Informatik studiert und dann Bibliotheks- und Informationswissenschaft. Und heute arbeitet er am Institute of Science and Technology Austria als Bibliotheksmanager. Mein Kollege Manuel Unger hat mit ihm gesprochen und ihn gefragt, wie denn ein klassischer Arbeitstag bei ihm beginnt.
Natürlich, womit jeder erstmal seinen Arbeitstag beginnt, sind verschiedene E-Mails checken. Das können Anfragen von Nutzern sein, also von unseren Wissenschaftlern, dass sie zu einem Dokument keinen Zugang haben, was hoffentlich selten der Fall ist. Und dann bestellen wir ihnen das Dokument. Dann später ein bisschen mit Verlegern telefonieren, Verhandlungen über zukünftige Produkte und Lizenzen zu führen und nachmittags dann arbeiten an der Open Access Strategie des Instituts. Wir wollen möglichst viel von unserer Forschung frei zugänglich machen und da bin ich halt in die Planung und Entwicklung einer Strategie involviert.
Das heißt frei zugänglich, das kann ich dann halt auch einsehen oder ist es nur für für Ihre Mitarbeiter frei zugänglich?
Nein, also wir wollen wirklich möglichst viel von unserer Forschung im Internet für jeden Interessierten zugänglich machen. Das passiert natürlich in Absprache mit den Verlagen. Wir können dann nicht unbedingt die letzte Version, genauso wie sie gedruckt wird, zugänglich machen, sondern eine Version ein bisschen früher, also die letzte Version, die der Wissenschaftler dem Verlag zum Beispiel geschickt hat.
Das heißt, dann kommt bald zu Ihnen wirklich in die Bibliothek gar keiner mehr, weil er alles online abrufen kann.
Ja, nicht, das wäre schön irgendwie, aber wir können natürlich auch nur das, was unsere Wissenschaftler selber produzieren, frei zugänglich machen. Unsere Wissenschaftler sind natürlich nicht nur selbstreferenzierend, sondern müssen sich auch mit Inhalten, die woanders produziert wird, beschaffen und brauchen dann auch manchmal wirklich die letzte Version genauso, wie sie gedruckt wurde, weil sie ja genauso dann auch zitiert werden muss. Deswegen so ganz kommen wir noch nicht darum, auch Verlagsprodukte, elektronische Journale oder Datenbanken zu lizenzieren.
Jetzt wollen wir erstmal ein bisschen etwas über Sie erfahren und Ihren Werdegang. Also Sie haben erst Informatik studiert und dann noch Bibliotheks- und Informationswissenschaft drangehängt. Warum eigentlich? Hätten Sie nicht eigentlich Informatiker werden können?
Hätte ich natürlich auch, aber bin ich mit meinem Studium so kurz nach dem Eintreten der Dotcom-Krise fertig geworden. Gleichzeitig hatte ich mich auf einen Bereich Informatik und Gesellschaft spezialisiert, der sich jetzt am Markt, sagen wir, nicht ganz so gut verkauft hat, als wenn man wirklich reiner Entwickler gewesen wäre. Also Informatik und Gesellschaft sind halt die Auswirkungen der Informatik auf verschiedene Bereiche der Gesellschaft, zum Beispiel auch Bibliotheken. Mit dem habe ich mich dann im Abschluss meines Studiums beschäftigt und das war schon so die erste Schnittstelle.
Und das heißt, dann haben Sie Bibliotheks- und Informationswissenschaft noch drangehangen. Hatten Sie denn damals schon eine konkrete Vorstellung von Ihrem späteren Berufsbild?
Natürlich nicht gleich, aber ich habe dann halt zunächst ein Praktikum gemacht in einer Bibliothek, um genau das auch besser kennenzulernen und mir auch eine Vorstellung von dem und meiner Tätigkeit machen zu können.
Und hat es sich denn bestätigt?
Ja, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, dieses Praktikum, und deswegen habe ich mich auch dafür entschieden und ich habe es nicht direkt studiert, sondern ich habe ein Referendariat gemacht. Das ist praktisch eine Ausbildung für eine höhere Beamtenlaufbahn an Bibliotheken, ähnlich wie es auch Rechtsanwälte machen, wo man dann praktisch für Studium auch noch bezahlt wird irgendwie. Das ist so wirklich so eine sehr spezielle. Man kann das aber natürlich auch nur rein studieren.
Das heißt, normalerweise studiert man ja Bibliotheks- und Informationswissenschaft ganz grundsätzlich jetzt auf Bachelor oder dann halt auch als Master. Und mit dieser Referendariatsausbildung, die Sie haben zum wissenschaftlichen Bibliothekar, ist es dann einfach praxisorientierter?
Das kann man ein bisschen so sagen. Natürlich macht man während dem Studium auch noch Praktika, aber während dieser 2 Jahre der Referendariatsausbildung ist man wirklich voll angestellt in einer Bibliothek, arbeitet dann auch einen großen Teil in der Bibliothek, wird dann aber hin und wieder für die Studieninhalte freigestellt von seiner Arbeit.
Und wie lange dauert diese Ausbildung, wie Sie sie jetzt gemacht haben?
Die dauert 2 Jahre, genauso als wenn man praktisch den postgradualen Master belegen würde, der in Berlin als in Anführungsstrichen Fernstudium konzipiert ist. Das heißt, jeder aus Deutschland kann das machen. Dann ist man am Wochenende, Freitag, Samstag, 2 Tage da und muss sich dann zwischen den sogenannten Präsenzveranstaltungen darauf vorbereiten.
Ich spreche mit Patrick Danowski. Er ist Bibliotheksmanager am IST Austria. Nennen Sie uns doch mal ein paar Gründe, warum man Bibliotheks- und Informationswissenschaft heute studieren sollte.
Na, ich denke, es ist wirklich eine Zukunftsbranche, Bibliotheks- und Informationswissenschaft. Vielleicht der Anteil der Informationen noch viel stärker, weil es geht zum einen immer mehr um eine Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz. Ein Beispiel kann da die Wikipedia sein. Wie entsteht denn so ein Artikel, dass man das auch in der Lage ist zu hinterfragen und diese Kenntnisse praktisch weiter zu vermitteln? Das ist so eine der zukünftigen Rollen. Gleichzeitig gibt es auch immer mehr Dienste, die eine Struktur brauchen. Also so ein Online-Job zum Beispiel, irgendwie, da sehen wir ja, da ist auch praktisch eine Klassifikation und eine Struktur drin und Informationswissenschaftler sind auch schon so ganz Spezialisten, sich so Strukturen und Klassifikationen zu überlegen. Also das ist auch so ein Fall und Bibliotheken werden auch verstärkt als Lernzentrum wahrgenommen. Auch hier, also in öffentlichen Bibliotheken vermischen da auch ein bisschen mit den Volkshochschulen und arbeiten auch verstärkt mit diesen zusammen. Auch da sehe ich einen sehr großen Zukunftsmarkt.
Sie haben ja schon in zahlreichen Bibliotheken gearbeitet, unter anderem in der Berliner Staatsbibliothek und waren auch im CERN mit neuen Informationstechnologien beschäftigt. Wie sieht heute die Arbeit in der neuen digitalen Welt in einer Bibliothek und sonstigen Informationszentren aus?
Dienstleistungen direkt an Nutzer werden halt viel stärker zunehmen. Also dass man wirklich mit den Nutzern zusammen ihre Informationsbedürfnisse erkennt und ihnen da praktisch hilft.
Diese Kundenbindung, die funktioniert dann wirklich nur noch über den Rechner oder wie stelle ich mir das vor?
Nein. Also sagen wir so, keiner kommt mehr so direkt, weil er Zugriff auf ein konkretes Medium braucht, sondern vielmehr, weil er eine Dienstleistung der Bibliothek interessiert sind. Also es hört eben nicht nur auf bei diesem klassischen Ausleihen, was man kennt, sondern es wird halt viele neue Dienstleistungen in Bibliotheken geben und auch die Bibliothek als Raum wird zunehmend wiederentdeckt, also dass man auch in Bibliotheken die Hausaufgaben in Ruhe machen kann, das wird verstärkt von Leuten wahrgenommen oder auch die Ruhe zum Studieren, also wirklich die Abgeschiedenheit von zu Hause, auch als Kooperationsraum. Also, dass man gemeinsam mit anderen Leuten zusammenarbeiten kann. Das ist eine sehr interessante Kombination.
Patrick Danowski hat uns einen Einblick gegeben, wie sich Bibliotheken verändern. Sie sind nicht mehr nur Orte, in denen Bücher aufbewahrt werden, sondern dienen vor allem der Informationsbeschaffung. Die Menschen schätzen aber trotzdem noch diesen Ort, hat er gesagt. Die Ruhe, vielleicht auch die hohen Regale, Hocker und Treppen, damit man auch noch an die Bücher ganz oben herankommt und die Tische und Leselampen. Und auch die Signaturen, die es auf jedem einzelnen Buch gibt. Von der Mutter aller Bibliotheken und der Entstehung des heutigen Klassifikationssystems erzählt jetzt Vanessa Dehn.
Irgendwann ging sie in Flammen auf und wie sie aussah, weiß niemand mehr. Die Bibliotheca Alexandrina, die bedeutendste Bibliothek des Altertums. Ihre Nachfolgerin wurde im Oktober 2002 eröffnet. Die neue Bibliothek von Alexandria bietet bis zu 8 Millionen Büchern Platz. Bücher in Regalen, archiviert, gruppiert, katalogisiert. Nach welchen Kriterien sich die Werke am besten ordnen lassen, dafür haben schon die Bibliothekare im antiken Alexandria eine Lösung gesucht. Kallimachos war es, der vor über 2200 Jahren die alphabetische Ordnung einführte. Alle in der Bibliothek vertretenen Autoren listete er in alphabetischer Reihenfolge auf, ergänzt durch eine Bibliografie und Bemerkungen zur Biografie des Autors. Dieses System übernahmen später auch die Bibliotheken des Islam. Im Mittelalter kombinierten arabische Bibliothekare die alphabetische Ordnung mit einer nach Sachgruppen bzw. wissenschaftlichen Disziplin. Der berühmte Arzt Avicenna entdeckte um 1000 nach Christus auf dem Weg zu einem seiner Patienten in Usbekistan eine Bibliothek.
In jedem Raum gab es Kisten voller Bücher, alle aufeinander gestapelt. Ein Zimmer beherbergte Bücher mit arabischer Poesie, ein anderes Bücher zur Rechtswissenschaft und so weiter. Ich konsultierte den Katalog alter Werke und fragte den Bibliothekar, den Bewahrer des lebendigen Gedächtnisses der Bücher, nach dem Gesuchten. Ich sah Bücher, von denen selbst die Titel weitgehend unbekannt sind. Bücher, die ich nie zuvor gesehen hatte und die mir seither nie wieder begegnet sind.
Bücher wiederfinden und sie dazu sinnvoll sortieren, das war auch das Ziel von Melville Dewey in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Der New Yorker Student besuchte oft die New York State Library, hatte aber eine tiefe Abneigung gegen deren alphabetisches System, das den Inhalt der Bücher nicht berücksichtigte.
Monatelang träumte ich Tag und Nacht davon, dass es eine sinnvolle Lösung geben müsse. An einem Sonntagmorgen während einer langen Predigt kam mir blitzartig die Erleuchtung. Ich sprang auf und beinahe hätte ich laut Heureka gerufen. Man muss Dezimalen verwenden, um das gesamte gedruckte Wissen der Menschheit mit Hilfe von Zahlen zu klassifizieren.
Nach der Idee von Gottfried Wilhelm Leibniz entwickelte Dewey die Dezimalklassifikation weiter. Dazu teilte er das gesamte gedruckte Wissen der Menschheit in 10 allgemeine Wissensgebiete auf und gab jedem eine dreistellige Zahl. Die erste Stelle, eine Zahl von 0 bis 9, die beiden letzten Stellen immer 2 Nullen. 100 steht zum Beispiel für Philosophie und Psychologie, 600 für Technologie. Die nächste Stufe schafft eine Untergliederung der oberen 10 Wissensgebiete. Wenn 600 für Technologie steht, findet man unter 610 beispielsweise Medizin und Gesundheit, unter 620 Ingenieurwesen und so weiter. Alle Wissensgebiete lassen sich so bis ins Unendliche untergliedern. Die Dewey-Dezimalklassifikation ist heute im angloamerikanischen Sprachraum die am weitesten verbreitete Klassifikation für die inhaltliche Erschließung von Bibliotheksbeständen. Ihr gegenüber steht die europäische Variante, die universelle Dezimalklassifikation, kurz UDK. Inzwischen hat aber auch die Dewey-Dezimalklassifikation in Deutschland Einzug gehalten. Seit 2006 wird sie von der Deutschen Nationalbibliothek verwendet.
Das war unser Überblick über das Fach Bibliotheks- und Informationswissenschaft. Sie können alles auch nochmal nachhören und nachlesen unter dradiowissen.de. Und nächste Woche, da stellen wir Ihnen wieder einen neuen Studiengang vor. Das wird dann die Materialwissenschaft sein, täglich ab 13:30 hier in dradiowissen. Da lernen die Studenten dann zum Beispiel, wie sie Werkstoffe erforschen und entwickeln, also zum Beispiel Textilien oder Kunststoffe. Das alles nächste Woche in unserer Serie Mein Studium. Für heute verabschiede ich mich von Ihnen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Britta Mersch sagt Tschüss.